Profil Podcasts.
Tatütata, der Blaulicht-Podcast vom Profil mit Edith Meinhardt und Michael Nickbasch. Wie funktioniert eine Hausdurchsuchung? Was passiert bei der Spurensicherung? Soll jeder Streifenbeamte ein Sturmgewehr in die Hand kriegen? Wir beleuchten die Welt der Polizeiarbeit in unserer Podcast-Reihe Tatütata. Von häuslicher Gewalt über Wirtschaftsverbrechen bis Antiterror. Teil 1. Die Wiener Sondereinheit WEGA. Ausbildung, Aufgaben, Ausrüstung, das Männlichkeitsbild und warum es bis heute keine Frauen bei der WEGA gibt.
Was könnte uns dort erwarten? Oder ah, die Adresse kenne ich schon, dort war letzte Woche schon Einsatz oder ähnlicher Einsatz oder die Person kenne ich vielleicht sogar schon von dem konkreten Einsatz. Was dann weitergeht bei der Zufahrt schon, welche Ausrüstung nehme ich mir? Nehme ich mir einen Taser, nehme ich mir ein Sturmgewehr, nehme ich die Ramme, nehme ich das beschusshemmende Schild, nehme ich den leichten Helm, schweren Helm etc. etc.
Die Profiljournalisten Edith Meinhardt und Michael Nickbasch sitzen im Besprechungsraum der Sondereinheit WEGA, früher Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung, in der Rosauer Kaserne in Wien. Mit am Tisch Kommandant Ernst Albrecht und vier Herren, die nicht genannt werden wollen. Ein Waffenexperte, ein Taktikausbildner, der auch bei den Medics ist. Ein Experte für Einsatzmittel, der auch für die Wartung diverser Gerätschaften zuständig ist. Und einer der erfahrensten Schützen der WEGA. Wir reden heute über die Ausrüstung der Polizei, über Stichschutzwesten und schwere ballistische Schutzhelme, über die Bastschilde der 1970er Jahre und ihre zeitgemäßen Nachfolger aus Plexiglas, über Wasserwerfer, Schlagstöcke, Tränengas. Und wir reden darüber, was diese immer besser und immer schwerer gewordene Ausrüstung für die polizeiliche Taktik, für den Kontakt mit der Bevölkerung, aber auch für die Anforderungen an die körperliche und mentale Fitness der Beamten bedeutet. Kommandant Albrecht?
Es ist nicht so, dass der Techniker sagt, das ist das beste Gerät, was es gibt, sondern der muss sich verschneiden mit dem Taktiker unter Umständen, der sagt, okay, so schauen die Zugriffsvarianten aus, so schauen die Varianten aus, die Einsatzvarianten aus, oder mit den Taktikern, was den GSOD betrifft, also den großen Sicherheits- und Ordnungsdienst, den Demo-Einsatz, dass er sagt, das ist schon schön, dass wir die Westen haben oder den Helm, aber das und das und das Problem kann sich damit ergeben. Das lässt sich mit den taktischen Konzeptionen nicht verheiraten.
Bei der WEGA arbeiten knapp 300 Polizisten. Nur Männer. Es ist eine Sondereinheit der Wiener Polizei, die immer dann gerufen wird, wenn Schusswaffen im Spiel sind, mit Widerstand zu rechnen ist, aber auch bei Demonstrationen, wenn es um Brennpunkteinsätze oder Festnahmen geht. Die Ausbildung dauert 9 Monate.
Also der Ausbildungsbereich bei uns ist untergliedert in einen taktischen Bereich, in einen Schießausbildungsbereich, Einsatzmittel, das heißt alles, was Ausrüstung betrifft im Sinne von Türöffnungsgerät einerseits, Schild, Helm und, bis über die Fahrzeuge, Sondereinsatzmittelfahrzeuge. Das heißt Wasserwerfer, gepanzertes Fahrzeug oder sondergeschütztes Fahrzeug, wie es eigentlich heißt, gepanzert. Und der vierte Bereich ist dann die Körperausbildung, also quasi alles, was Körperkraftanwendungen betrifft, Nahkampf, wie immer man das bezeichnen will.
Die Ausrüstung eines WEGA-Polizisten kann 30 bis 40 Kilo wiegen, mit Türöffnungsgeräten und Rammen auch mehr.
Man muss diesen Schmerz ertragen, dass es jetzt sehr lange drückt und dann trotzdem noch in Sekundenbruchteilen essentielle Entscheidungen fällen. Es fällt ja dann auch die Feinmotorik zum Beispiel weg. Ne? Da hat man dann schon ein Problem. Und genau das ist ja auch dieser große Jammer, den wir gehabt haben. Wenn man mit schweren Helm, schwerer Weste, Sturmgewehr, X-Magazinen durch die Innenstadt läuft und dann eine Meldung kriegt von einer angeblichen Geiselnahme in einem chinesischen Restaurant und dann unter Umständen einen präzisen Schuss abgeben müsste, in diese Verlegenheit kommen würde, Gott bewahre, dann muss das schon ein leistungsfähiger Mensch sein, der in dieser Ballistik drinnen steckt.
Interessant, dass Sie jetzt sagen, mentale Fitness, das heißt, das ist genauso wichtig, dass man dann auch...
Das ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, man muss dieses, ich sage mal, dieses Mindset-Building natürlich bei den Leuten auch forcieren.
Ja, 50-50.
Genau. Sie müssen wissen, wofür sie da sind. Das ist eigentlich der Grundstein, auf dem man dieses Haus baut. Ja. Das ist ja nicht so, dass man zur Wege geht, weil es super leibend ist und man coole Wäsche kriegt, sondern es steckt da die Arbeit, die man leisten muss dahinter. Und das ist natürlich auch moralisch sehr schwierig teilweise. Ja. Kommt natürlich dann auch darauf an, auf was man spezialisiert. Aber da ist natürlich der Beamte dann auch relativ oft im Zwiespalt, wie er die Dinge abarbeitet, weil einfach von außen sehr viele Einflüsse auf ihn einprasseln. Es muss privat passen, dann muss natürlich die Ausrüstung auch passen und er muss auch für die Einsatzlage ausgebildet sein. Sonst endet das in einem Dilemma. Das wollen wir ja nicht.
Ich rücke als Beamter aus in der Annahme, dass ich einen Schuss abgeben könnte, jedes Mal aufs Neue.
Ja, es ist auch so, wenn Sie privater Waffenträger werden, der Waffe mitführen, werden Sie immer das Haus verlassen mit dem Gewissen, die haben Schusswaffe mit und wenn es zum Arbeiten ist, dann werden Sie es machen müssen. Nur was mithaben, das ist nicht nur sinnlos, das ist gefährlich. Und so wollen wir die Leute nicht ausbilden. Sondern kann Gefahr sein für die Bevölkerung.
Das ist der Schutz. Die mentale Vorbereitung.
Das heißt, wie läuft das? Also die gibt es ja laufend
irgendwie. Zum Beispiel, wenn ich einen Einsatz bekomme von der Funkstelle und ich fahre zu dem Einsatzort zu, muss da schon im Gehirn das abspülen, was könnte dort passieren.
Das macht jeder für sich oder gibt es da
etwas im Buch?
Man kann sich sehr viel Anleihen nehmen an den älteren Kollegen, die halt schon von A bis Z jede Amtshandlung schon tausendmal erlebt haben. Ja, da holt man sich viel durch ihre Erfahrung und durch die Routine. Ja, bereitet sich aber auch gleichzeitig im Gespräch bei der Zufahrt vor. Es beginnt darauf, was könnte uns dort erwarten. Oder die Adresse kenne ich schon, dort war letzte Woche schon Einsatz oder ein ähnlicher Einsatz. Oder die Person kenne ich vielleicht sogar schon von dem konkreten Einsatz. Was dann weitergeht bei der Zufahrt schon, welche Ausrüstung nehme ich mir? Nehme ich mir einen Taser, nehme ich mir ein Sturmgewehr, nehme ich die Ramme, nehme ich das beschusshemmende Schild, nehme ich den leichten Helm, schweren Helm, etc. etc. Ganz wichtig zum Beispiel ein Grundthema. Im Sommer draußen 35 Grad, Ärmel raufgeben, runtergeben, dass ich keine Zerkratzungen, Splitter dann habe, wenn ich vielleicht durch eine Fensterscheibe oder durch eine gesplitterte Holztüre durchgehe. Dass ich mich selber schon darauf vorbereite und dann beim Einsatz nicht behindert werde, durch ganz kleine minimale Einflüsse, die da im Realeinsatz ganz große Wellen nach sich ziehen können und das beeinträchtigt. Also es fängt von ganz klein bis zum immer größer werden auf. Ja. Und wenn die Einsatzlage ist, ein Randalierer, ist natürlich eine andere Vorbereitung, ja. Wie wenn kommt, wir haben jetzt einen Haftbefehl zum Vollziehen, jetzt glaube ich heißt es Anordnung zur Festnahme nach der StPO 9, wir sagen halt noch immer Haftbefehl, ein Haftbefehl ist zum Vollziehen mit einer Hausdurchsuchung. Okay gut, da brauche ich jetzt schweres Gerät, dass ich mal dort den Zutritt ermögliche, im Prinzip, dass ich die Tür aufbreche, heruntergebrochen gesagt. Und wenn ich dort den Haftbefehl zu vollziehen habe, bei einem Täter, der vielleicht bewaffnet ist, egal jetzt mit einem Messer, mit einer Schusswaffe, mit einem Baseballschläger, was auch immer, je nach dieser Einsatzlage bereite ich mich schon vorher ab, was kann ich alles nach sich spielen. Und da ist die Taktik, glaube ich, sehr umfangreich. Die Taktik da eben schon schult, mit welchem Täter, mit welcher Ausrüstung, mit welcher mentalen Vorbereitung, mit welcher körperlichen und mentalen Einstellung gehe ich dort hinein. Fängt auch schon bei der Polizeiansprache an, dass man mal anklopft und sagt, grüß Gott, Polizei, was ist passiert, wenn es jetzt ein Low-Level-Einsatz ist oder wenn es jetzt zum Beispiel bei einer Drogenrazzia ist, ja, dass man dort dann relativ leise ist und sich wirklich kurz erst vor dem dezidierten Zugriff dann als Polizei legitimiert, damit der keine Beweismittel vernichten kann. Ja. Weil wenn der dann steht, wenn man sagt, Polizei, wir kommen in einer halben Stunde rein und der lässt jetzt eine Stunde lang das Kokain oder Heroin dort beim Klo runter, ja, da geben wir uns einen polizeitaktischen Vorteil aus der Hand. Also wenn wir erst kurz sagen, okay, passt, wir sind komplett fix, fertig, bereit, aufgestellt und jetzt geht's an und jetzt haben wir Polizei aufzusuchen.
Sind natürlich auch rechtlich gebunden, wenn ich eine Hausbesetzung mit einem Exekutionsbescheid des Gerichtes, dass das geräumt werden muss, dann kriegen die da dann Bescheid, um 7 Uhr sind wir da. Das heißt, wir können uns dann abschminken, irgendein Überraschungsmoment und das vielleicht, dass uns vielleicht, das vergisst man glaube ich auch immer, auch den Einsatz nicht nur uns erleichtern würde, sondern auch die Maßnahme selbst nimmer mehr notwendig machen würde. Wenn man einer überrascht ist, dann gibt es meistens keine Gegenwehr, dann gibt es meistens keine Vorbereitungshandlung, dann gibt es meistens keine Widerstände zu überwinden in dem Sinn. Wohingegen, wenn jetzt jemand sagt, na, das mache ich sicher nicht und ich lasse mich sicherlich nicht festnehmen oder das Haus räumen, dann sind die Geschichten, wo man auffahren muss mit allem, was man hat. Und dann sagt am Ende des Tages, wie wir es erlebt haben, jemand, na, das ist das notwendig, weil wir eben so viele Eventualitäten abdecken müssen. Und das ist genau das Dilemma auch bei den Einsätzen, dass sehr viele Gedanken und sehr viele Überlegungen in einen polizeilichen Einsatz hineinlaufen, die verborgen bleiben für den Otto-Normalverbraucher, der heute sagt, ja, na, das macht man so und so und dann, wie oft haben wir schon gehört, na, da schieße ich halt. Na, das ist ja nicht so lustig.
So eine Sondereinheit in einer Stadt hat in Wahrheit eine Spannweite von der psychotischen alten Frau mit dem Messer bis zum Terroristen, der das quasi militärisch anlegt. Also diese ganze Spannweite muss man da
mit
mental und von der Ausrüstung her abdecken.
Und zwar nicht nur vor dem Einsatz und mit Einsatzbeginn, sondern den ganzen Einsatz lang muss man konstant Slalom fahren oder Gänge schalten. Und das macht, glaube ich, einen guten Polizisten aus, dass er heute von mir aus am Anfang einsteigt hoch, wenn er der Meinung ist, das ist notwendig und mitkriegt, okay, jetzt kann ich schon wieder nachlassen, jetzt kann ich schon wieder unter Umständen, war die Einschätzung falsch und das passiert immer wieder. Jeder Mensch hat andere Wahrnehmungen. Und wenn jetzt jemand, ein Nachbar sagt, Herrn, der ist brandgefährlich, der ist ein Irrer und. Ich kann das nicht verifizieren als Polizist. Also stelle ich mich unter Umständen zu so einer Situation auf ein ganz anderes Szenario ein, als wenn er auf einmal aufmacht, der sagt, ja bitteschön, weil der hat vielleicht, der ist für den Nachbarn brandgefährlich, aber für den Polizisten in der Situation sagt er mit dem, nein, oder der ist für den Nachbarn auch nicht brandgefährlich, weil nach unserer Einschätzung ist der halt nicht gefährlich, ja, sondern der ist halt zornig und schreit halt vielleicht zwei, dreimal herum im Haus, aber unterm Strich ist er jetzt nicht das große Sicherheitsproblem. Das ist eine Belästigung vielleicht oder eine Störung, aber jetzt nicht die Bedrohung, die oft empfunden wird. Nur die Information ergibt sich oft erst mit der Einsatzabwicklung. Da kriegt man erst mit eigentlich. Und da wird es dann halt in vielen Fällen halt gefordert sein, und das machen wir bei uns auch, dass wir in den Ausbildungen einfach wirklich darauf schauen, dass wir nicht nur Szenarien kreieren, die High-Level sind, sondern unsere Ausbilder schauen da sehr drauf. Die Taktiker, aber auch ehrlich alle anschließend, dass man heute dieses Switchen lernt und dass man die heute vorher vor der Tür aufstellt beim Zugriff von mir aus und das planen lässt, und dann steht da dann auch drin ein Besenstangel. Und wenn dann noch immer einer steht mit der Waffe, dann kommt der Taktikausbilder und sagt, na, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt niederschießen? Das ist das Besenstangel. Denkt's mit. Wegstecken, versorgen, Hände frei. Ja? Und das wird gedrillt, dass die Kollegen halt dann in solchen Situationen wirklich auch switchen können.
Wie sehr kann man das eigentlich drillen? Also dann ist man vielleicht trotzdem anders, als man es im Trockentraining geübt hat.
Ich glaube, eigene Sequenzen wie auch die Wahrnehmung des Menschen kennen, das ist ein Schlüsselelement bei jeder Taktikausbildung, also jeder seriösen Taktikausbildung wird Ihnen sagen, dass das ganze System mit der menschlichen Wahrnehmung mehr oder weniger steht und fällt. Und so ist es dann auch, je nachdem wie ein Mensch was wahrnimmt, reagiert er ja auch. Und da gibt es nochmal gewisse Verhaltensmuster, die sind einfach menschlich, und wir versuchen jene Verhaltensmuster, ich sage jetzt einmal hochgestochen, so zu programmieren, dass der Beamte bei der Wahrnehmung, die sich ihm darstellt und die was auch objektiv ist, der muss das also erkennen, tatsächlich und semantisch erfassen, dass er dann auch situationsbedingt richtig die Handlungen setzt. Ja. Und deshalb werden die Szenarien so eingespielt, dass man versucht, immer wieder gewisse Dinge zu wiederholen, da mehr oder weniger diesen Anreiz zu schaffen, dass er richtig reagiert. Und um das Ganze zu festigen, werden dann einfach die Szenarien durchgetauscht. Das kann dann sein, das steht dann mit dem Besenstangen, dann schmeißt das weg, zieht ein Messer. Was machst du denn jetzt? Und man versucht einfach, diese ganzen Eventualitäten im Rahmen der Taktikausbildung so abzudecken, dass der Beamte für jede Situation, sei sie noch so komplex oder sich auch schlagartig ändernd, die richtige Antwort findet. Ist natürlich ein unfassbarer Aufwand, aber die Ausbildung geht ja dementsprechend lang.
Aber kann dann jeder seine Wahrnehmung so schulen?
Nein, du kannst das aus einem Esel kein Rennpferd machen, aber du kannst einen Rennesel draus machen und das reicht schon. Wenn es der Beamte ist, der von sich selber sagt, er traut sich das nicht immer zu, als Einser vor der Tür zu stehen mit der Langwaffe auf Punktbeschuss und sagt, okay, es ist ihm einfach zu viel, dann schaut man mal, gut, wo kann man den nur einsetzen? Es ist ja nicht so, dass wir jeden sofort fallen lassen, wenn wir sehen, er hat irgendwo ein Defizit, sei es taktisch im Kämpfen oder im Schießen. Der kann ja andere Qualitäten ins Team bringen. Der kann sozial ein unfassbar gutes Gefüge schaffen zum Beispiel. Und das ist nicht unwichtig. Wenn der in der Partie derjenige ist, der die Leute am Laufen haltet, dann ist er genauso elementar wie derjenige, der gut schießt. Natürlich braucht er ein gewisses Fundament, einen Grundstock, wo man sagen kann, er kann jede Situation mit abarbeiten. Aber es muss ja nicht der sein, der immer den finalen Endkampf-Showdown macht.
Ich glaube, wenn ich kurz unterbrechen darf, der Herr Oberst betreibt dieses neumodische Wort Diversity Management, das jeder nach seinen Stärken eingesetzt wird. Ja. Und zwar, der Gerald ist ein sehr guter Schütze, ein sehr guter Brettschütze, der hat von A bis Z schon Einsätze gemacht, der kann das Training in- und auswendig. Es wäre jetzt nicht sinnvoll, wenn man den zum Beispiel zu einer Körpersäule steckt, weil seine ganzen Kenntnisse und Wissen aus dem Schießbereich dann verloren wären. Und darauf schaut der Oberst, dass man halt nach seinen Stärken das Team halt besetzt und dementsprechend das macht. Also,
wie lange brauche ich denn, um zumindest ein Rennesel zu werden?
Die Ausbildung selbst dauert 9 Monate bei uns. Also 6 Monate Theorieausbildung, die keine ist. Aber 6 Monate nicht im operativen, aktiven Dienst. Das heißt, Kollegen, Kolleginnen haben wir noch keine.
Aber ja, keine im operativen Dienst.
Keine im operativen Dienst. Und auch sonst in der
also auch in der Verwaltung nicht.
In der Verwaltung bei uns nicht. Ja?
Und warum? Das, Entschuldigung.
Das haben Sie in der Zeit, glaube ich, ich bin jetzt 25 Jahre da. Im Offiziersrang, also Kompaniekommandant angefangen und bin halt mehr oder weniger jetzt zum Kommandanten seit 15 Jahren sind es auch schon wieder. Und da haben es 4 Frauen beworben. Und die 4 müssen einen Auswahltest machen. Und dieser Auswahltest nicht nur die vier, sondern alle, die sich bewerben. Dieser Auswahltest ist insofern tückisch, kann man sagen, weil erstens einmal gibt es Mindestanforderungen, die erfüllt werden müssen bei diesem Auswahltest, das sogenannte K.O.-Limits.
So, ist gibt das dann körperlich?
Körperlich einmal. Primär einmal zuerst körperlich, das heißt, es gibt einen Lauftest, da gibt es ein K.O.-Limit. Wenn man dieses K.O.-Limit überschreitet, dann scheidet man automatisch fürs weitere Auswahlverfahren aus. Dann, wenn man das unterschritten hat, kriegt man entweder Zusatzpunkte auch noch, was man halt weit weg ist vom Limit. Es gibt von mir aus 14 Minuten für einen Lauf. Das muss das K.O.-Limit, gilt als K.O.-Limit und das rennt ja 10-15. Ja, gibt es 10-20. Dann kommt es zum nächsten Segment. Da schauen wir schon beim Auswahlverfahren drauf, dass wir jetzt nicht nur Steppenläufer haben, die Ausdauersportler sind, sondern es braucht auch eine gewisse Kraftausdauer dazu. Das heißt, es kommt dann ein sogenannter 6er-Test, ein Körpertest. Mit Klimmzug, Bauchaufzug, Liegestütz, so eine koordinative Geschichte mit einem Kasten Bumerang, also mit einem Hindernislauf, kurzen Stufensteigen, auch die Kreislauf, Stressbelastung und. Da gibt es auch wieder ein Mindestlimit. Bestanden, Mindestlimit erreicht, nächste Sequenz, Schießtest. Mit Punkte K.O.-Limit bestanden. Nächstes Segment Taktiktest, Parcours, wo mehr oder weniger das taktische Grundverständnis ein bisschen abgeklopft werden soll. Mindestlimit, Zeitvorgaben, Ablauffehler, Punkte, da geht es auch sehr viel um Stressbelastung, um ein bisschen den eigenen Schweinehund einerseits zu überwinden und andererseits auch einzuschätzen, Zeitmoment, wie schnell bin ich, dann sind da drinnen Rechenaufgaben im Stress da, dass man dann heute einmal schaut, macht er komplett zu, weil er schon müde ist und einen Stress hat, oder ist er noch leistungsfähig, auch vom Kopf her. Und dann ist einmal erster Cut. Dann gibt es eine psychologische Eignungsdiagnostik, Computertest, das macht der psychologische Dienst für uns. Da geht es Merkfähigkeit, Stressbelastung, räumliches Vorstellungsvermögen. Wenn ein Kollege von uns bei einem Wohnungszugriff von einem Bezirkskollegen eine Skizzen aufzeichnen kriegt, dass er dir ungefähr vorstellen kann, wie die Wohnung ausschaut und nicht so brr. Und dann, wenn das erledigt ist, gibt es auch wieder K.O., also gibt es auch wieder Punkte Mindestlimit und dann gibt es ein abschließendes, standardisiertes Interview mit psychologischem Dienst und Vertretern des Kommandos bei uns, also der Führung im Haus, plus Vertretern der Ausbildung, auch Führende, also Dienstführende. Und dann sitzt man dort ungefähr eine Stunde mit dem Bewerber oder mit der Bewerberin und unterhält sich mit dem einmal über auch standardisiert Vorgaben. Hast du schon mal einen Einsatz erlebt, wo für die irgendwie, ich frage das immer ganz gern, den du deinen Enkel einmal erzählen willst in der Zeit, wo man heute sagt, der wird sich bei mir einbrennen, das ist immer so ein kleines Zeichen dafür, dass eine Belastung da war, dass eine Nachdenkphase davor war. Da gibt es Kollegen, die haben sich Einsätze gehabt, überraschend viele sogar. Gibt es aber auch welche, die sind, das Mindestanforderung für uns ist 2 Jahre, operativer Dienst 1000, dann kann man sich bei uns bewerben. Kann aber sein, dass der 2 Jahre nicht dieses Ereignis gehabt hat oder einfach das nicht so sieht. Ja, das ist auch okay. Dann, wie tust du den Stress abbauen? Wie hast mit der, wie schaut das soziale Umfeld aus? Das wird abgeklopft. Da gibt es auch wieder Punkte. Und dann gibt es ein Gesamtpunktemuster. Und zwar haben wir ja jetzt von diesen ganzen Bewerbungen Zeiten, Punkte, Faktoren, das muss alles in eine einheitliche Währung, wenn man so will, gegossen werden. Das macht der psychologische Dienst mit Computerunterstützung. Und dann gibt es von, wie es das letzte Mal war, von den knapp 100 Bewerbern, haben wir die Vorgabe von der Polizeidirektion, wir dürfen nehmen für unseren Lehrgang, ob aufgrund der Personalsituation, 25. Und dann wird klassisch beim 25. mit diesem Ranking der Strich gemacht. Und von diesen 4 Frauen, kommen sie wieder zurück, haben aber die, beim letzten Kurs war die Kollegin, die ist dann vorletzten unter den 50 zwar gewesen, die dann letztlich dann nochmal in das Hearing reinkommen, ist dann aber dort hinter den 25 gewesen, die wir genommen haben. Also es wäre durchaus für eine Frau leistbar, aber sie muss sich, wie jeder Bursche auch, eigentlich in diesem Wettkampf auch, also es reicht nicht nur die Mindestlimits zu haben, sondern man muss im Endeffekt dann auch zusätzliche Punkte haben. Und der halt in allen Bereichen konstant halt diese Leistungen konservieren kann und auch bringt, immer im Schnitt da oben ist, der wird es schaffen. Und wer halt vielleicht, was schon, wo jeder stolz drauf sein kann, nach meiner Meinung, weil es eine Belastung ist, dieses Auswahlverfahren, sowohl mental als auch körperlich, wer da die Punkte schafft, und sich dem Verfahren stellt, ist durchaus den Hut zu ziehen. Ja, da kommt jetzt nicht irgendwer daher. Es gibt schon welche, die kommen auf, wenn man den fragt, hast du dich vorbereitet für das Auswahlverfahren, sagt er nein. Die sind aber meistens die, nicht wenn man was.
Die kommen nur einmal.
Die kommen, na, das nächste Mal kommen sie dann zwei Jahre später und sagen, anderthalb Jahr vorbereitet.
Okay.
Weil es gezielt dann geht.
Wie wäre das für Sie als Organisation oder als Sondereinheit mit Frauen zu arbeiten?
Prinzipiell ist es so, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo nahezu alle Kollegen, die sich bei uns bewerben, mit Kolleginnen Diensten machen draußen. Das heißt, der hat seine Fixpartnerin sogar am Funkwurm und sagt, mit der super arbeiten und gegenseitig, und du hast gehabt eine Fixpartnerin.
Ich bin in der Regulärstruktur tätiger, bin ich 4 Jahre lang mit einer Frau am Funkwurm gefahren, ja, und das war super. Also ich habe mit der mit blind verstanden, mit der top zusammengearbeitet.
Wenn eine Frau bei uns Dienst macht, dann machen wir das Auswahlverfahren gleich, weil die Aufgabenstellung dieselbe ist. Also wir haben leider nicht bei der Wege die Möglichkeit, das was der Markus vorhin gesagt hat, man kann ein bisschen aufgrund der Kenntnis der Kollegenschaft, und das reibt sich dann ein, dass jeder so seine Rolle im Team kriegt, aber das ist eben, wie gesagt, mit einem Grundfundament, und das Grundfundament muss da sein. Das heißt, was wir nicht machen können, ist, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Frau, wir fahren mit dem Auswahlverfahren, machen ein separates Frauenauswahlverfahren und sagen, wir setzen die Frauen nur ein als von mir aus Fahrerin vom Wasserwerfer und, aber nicht für das andere Geschäft auch. Ja, also für das Zugriffsgeschäft oder für das Demo-Geschäft. Sondern wir haben da quasi so Arbeitsplätze, die spezifisch an die Anforderungen dann gehen. Ja.
Die Vega steht schon auch für ein bestimmtes Männlichkeitsbild. Also das, auch wenn man so trainiert sein muss, was jetzt auch wieder Ausrüstungsgründe hat, aber trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung ist das natürlich eine sehr männliche Truppe, die auch ein bestimmtes Bild von Männlichkeit transportiert. Welches Männlichkeitsbild wäre denn gut für so eine Sondereinheit?
Generell oder jetzt nur auf die Wega bezogen?
Ist das so ein Unterschied?
Nein, ich kann nicht für andere Einheiten sprechen, sondern nur für
mich. Ach so, ja, dann auf die Wega bezogen.
Also kann ich jetzt sagen, im Rahmen der Ausbildung bläuen wir den Leuten ein, dass sie aufgrund dieser Ausbildung und dem, was sie geleistet haben, im Rahmen des Ausbildungsverfahrens nicht superior gegenüber anderen Menschen sind. Ja? Sie haben eine andere Aufgabenstellung in Zukunft nach dem Absolvieren der Ausbildung, und unser Fokus ist es eigentlich so hinzutrimmen. Erstens einmal, dieses Unwort des Heldentums gibt es bei uns nicht. Ja. Es gibt nämlich keinen Helden, es gibt heldenhafte Taten, und das ist mir am nächsten Tag auch schon wieder getan. Dessen muss sich jeder bewusst sein. Und das nächste ist, wenn schon jemand brillieren will, dass er bei uns dabei ist, dann kann er das auch, indem er sich, sage ich mal, charakterlich gefestigt der Allgemeinheit hingibt. Und da dementsprechend dieses Bild von dieser Sondereinheit, wenn man es so nennen darf, transportiert. Das heißt, was sie schon machen können, sie können ja die stillen Helden des Alltags sein. Sie sollen das Selbstbewusstsein haben, dass sie Fähigkeiten haben, die jenen eines normalen Kollegen, sage ich jetzt einmal, überhaupt nicht diskreditieren, weil das ist die Basis, auf der wir unseren Erfolg bauen. Ohne die wären wir nichts, da fangen sie mal an. Aber sie überschreiten aufgrund ihrer Ausbildung und der Ausrüstung einfach, ich sage einmal, das Leistbare dieses einen Kollegen, und mit dem Bewusstsein sollen sie auch in den Einsatz gehen, den abarbeiten, und sie dürfen sich dann natürlich im Stillen oder sage ich mal zu sechst im Aufenthaltsraum super freien und Modes aufeinander stolz sein, aber sie sollen das nicht raustragen. Und ich glaube, also ich lehne jetzt vielleicht auch nicht zu weit raus, hoffe ich mal stark, aber ich fahre selber noch Einsätze mit, ich bin nur immer operativ, weil das für mich einfach wichtig ist. Als Ausbildender, ich brauche die Hands-on-Zeiten, dem, was ich beibringe, muss ich ja selber auch immer wieder die Frage stellen, ist das noch praktikabel für den Menschen da draußen? Weil als Ausbilder trifft mich die moralische Verpflichtung, meine Leute so auszubilden, dass sie sicher in den Einsatz gehen und auch wieder sicher zu ihren Familien zurück. Und da wäre es mir auch noch nie aufgefallen, dass ich mal jemanden gehabt hätte, der so ein starkes Ego hat, dass er von sich selber so überzeugt war, dass er im Alleingang was gemacht hat. So wäre natürlich unsere Wunschvorstellung von der Wahrnehmung der Bevölkerung der Wega. Und ich glaube, dass es ungefähr wohl hoffentlich auch so rüberkommt.
Die Wega-Beamten in der Rosauer Kaserne in Wien gewähren Einblick in ihre Welt und ihr Selbstverständnis als Polizisten. Wir haben sie wenig unterbrochen und viel zugehört. So oft kommen die Männer in der martialischen Montur öffentlich schließlich nicht zu Wort. Manchmal schien sich das Gespräch ein wenig zu verlieren. Am Ende findet es zurück zum Anfang, zur Ausrüstung der Polizei, die im Laufe der Jahrzehnte immer schwerer und immer militärischer wurde. Vereinfacht ausgedrückt, Je sicherer ein Beamter in der 30 Kilo Schutzweste und unter dem 5 Kilo Helm ist, desto martialischer sieht er aus. Frage: Wie wirkt sich das auf den Kontakt mit der Bevölkerung der 2 Millionen Stadt Wien aus, wollen wir noch wissen, bevor wir endlich in die Ausrüstungskammer wechseln.
Und insgesamt kann man das auch sagen, wir sind jetzt auch die letzte Zeit verstärkt Streife gefahren, im Bundeskanzleramt zum Beispiel. Man merkt einfach, dass die Leute das schon irgendwie wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Auch dann, wenn Leute mit schwerer Schutzausrüstung durch die Wiener Innenstadt patrouillieren. Ja. Sei das jetzt von mir aus nur diesem Terroranschlag im November geschuldet, aber ich glaube auch zuvor. Man muss aber auch eines wissen, und das sollte man vielleicht schon in die breite Masse hinaustragen auch, die ureigenste Aufgabe des Polizisten ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, das heißt der Schutz der Menschen und nicht das Verteilen von Strafzetteln. Das wird oft so ein bisschen ins falsche Licht gerückt. Weil wenn ich jetzt Sie fragen würde, unbenommen der Tatsache, dass wir da sitzen, und ich sage Ihnen, Sie sitzen in dem Auto und Sie sehen einen Streifenwagen einbiegen, was ist Ihr erster Gedanke? Und zu 90% wird die Antwort sein, ich schaue, wie angeschnallt bin. Der eigentliche Gedanke sollte sein, Gott sei Dank, jetzt kann mir mal nichts passieren, es sollte jetzt wirklich was Happiges sein. Weil es sind 2 Menschen auf diesem Streifenwagen, die mich beschützen würden, wäre jetzt der Fall. Das ist vielleicht ein romantischer Gedanke, sondern es geht einfach darum, wir wissen schon, was wir leisten, ja, und wir tun es ja auch für die Menschen. Es macht ja keiner bei uns, also bei der WEGA wird keiner wegen dem Geld diese Ausbildung machen, weil der Mehrwert in Euro ist 0. Ja, und die Einschränkungen, was man hat, sind 100. Man sieht seine Familie viel weniger. Die Überstundenbelastung ist ein Wahnsinn. Die psychische Belastung, das muss man durchdrucken.
Warum machen Sie dann diese Arbeit? Was ist die, der zündende Funke?
Naja, also ich kann es Ihnen jetzt von meiner Sicht sagen, ich glaube an das, was ich mache. Ja, und ich habe einfach die Überzeugung, dass das, was ich da mache, dass das auch Teil meines Charakterzuges ist. Vielleicht auch so, wie ich auf die Welt gekommen bin, ich weiß es nicht. Das klingt jetzt archaisch, aber jeder Mensch hat einfach ein gewisses Segment, in dem ich so gut. Und an das glaubt er und so will er sich auch realisieren. Ich wäre wahrscheinlich weniger glücklich, wenn ich was anderes machen würde. Und es ist ja auch ein persönlicher Benefit für mich genauso. Ich darf das machen, was ich gerne tue und was ich erlebe und an das ich glaube. Und das verstärkt ungleich stark natürlich auch die Qualität meiner Arbeit.
Dieses, wenn man schon vom Helden gesprochen, das Fallen des Helden, gefällt manchmal den Leuten fast besser als das Aufsteigen zum Helden. Ja? Und das muss an jedem bei uns im Haus bewusst sein, ja? Dass heute, wenn ein WEGA-Polizist irgendwas liefert, dass das Schlagzeilen macht.
Das war die erste Folge unseres neuen Polizeipodcasts Tatütata von Edith Meinhardt und Michael Nickbasch. Gesprochen von Philipp Dull. Hören Sie in den kommenden Folgen die WEGA auf Demo-Einsatz und eine Reportage aus der Ausrüstungs- und Waffenkammer der polizeilichen Sondereinheit.